Herzlich willkommen zur 31. Off the Path Podcast Folge. Die letzte Reisehappen-Folge über Ängste kam richtig gut bei euch an. Das freut mich und Line natürlich mega. War ja auch ein super persönliches Thema. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an Subtil und Seriös für die 5-Sterne-Bewertung im iTunes Store. Ja, und wenn ihr wollt, dass wir zwei über ein bestimmtes Thema in der Reisehappen-Folge sprechen, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@offthepath.com oder schreibt mir auf Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat und was es noch alles da draußen gibt, wo ich irgendwie irgendwo vertreten bin. Wobei, nee, Snapchat nicht, mein Handy ist gerade kaputt, das kann ich gar nicht checken. Aber ja, würde mich auf jeden Fall über einen Themenvorschlag freuen. Und wir haben Zell am See, Kaprun, am Sonntag verlassen und sind jetzt nicht viel weiter weg. Wir sind nämlich nur bis nach Lofer gekommen. Das ist ungefähr 30 Minuten von Zell am See, Kaprun entfernt. Und hier haben wir gestern ein richtig fettes Bergabenteuer gestartet. Also eins der krassesten Abenteuer überhaupt. Wir sind zunächst knapp 3 Stunden hoch zu einer Hütte hochgewandert und haben nach einer kurzen Pause und natürlich einer super leckeren Jause einen krassen Klettersteig hinter uns gelegt. Den nackten Hund. Ja, genau so heißt er. Und der ist ist ein Klettersteig der Kategorie D. Und bis jetzt haben Line und ich nur A und B gemacht. Und E ist dann eigentlich auch schon das Schwierigste. Also total krass und es war auch mega geil, aber wir waren danach einfach so unglaublich fertig. Übernachtet haben wir dann auch auf der Hütte und gleich startet auch schon das nächste krasse Abenteuer, Canyoning. Also bis runter ins Tal quasi. Wir machen all das nicht einfach nur so, sondern Volvic, ihr wisst schon, das Wasser, hat uns zu dieser geilen Challenge herausgefordert. Das läuft alles unter dem Motto Be Unstoppable. Und wie ihr mich mittlerweile bestimmt schon kennt, war meine Aufgabe, Grenzen zu überwinden. Und das habe ich auch echt getan. Also es war super anstrengend, aber wie gesagt halt auch unglaublich geil. Naja, was heißt wahr? Es ist ja eigentlich noch, es geht ja gleich weiter. Und natürlich gibt es dazu auch wieder einen Vlog. Morgen geht er online auf YouTube und einen Beitrag auf dem Blog nächste Woche wahrscheinlich, wenn wir es schaffen. Also schaut unbedingt rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt aber zum Thema des heutigen Podcasts, denn heute habe ich zum ersten Mal, glaube ich, 2 Gäste an der Leitung, Johann und Saskia, die 2 betreiben den Reiseblog travelers.de und waren vor einigen Monaten im Oman unterwegs, aber statt im schönen Hotel mit Blick aufs Meer zu übernachten, waren die 2 dort mit Leihwagen, Rucksack und Zelt unterwegs und haben das Land von einer ganz anderen Seite erlebt und erkundet. Was die 2 dort alles erlebt haben, verraten sie in dieser Folge. Also ganz viel Spaß.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Land, was nicht so viel Anerkennung gewinnt. Und zwar reisen ja die meisten einfach drüber hinweg. Vielleicht machen sie noch einen Zwischenstopp, aber anhalten, aussteigen aus dem Flieger und sich das Land wirklich anschauen, machen nur die wenigsten. Und zwar sprechen wir über den Oman im Mittleren Osten. Und da habe ich mir 2 ja super Gesprächspartner eingeladen, Johann und Saskia von travelust.de. Herzlich willkommen, ihr 2.
Hallo.
Wo erreiche ich euch heute?
Wir sind zu Hause in Leipzig.
In unserer Wohnung. Kurz nach der Arbeit sozusagen.
Sehr schön. Gleich nach der Arbeit sofort skypen und für den Podcast bereit. Sehr schön, das freut mich, ja. Ihr wart letztes Jahr im Oman. Ihr seid, wir haben vorhin im Vorgespräch mal ein bisschen drüber gequatscht. Ihr wart 10 Tage dort. Der Oman ist ja ein Land, das viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Die meisten fliegen über Dubai oder Abu Dhabi, aber auch dort halten sie nicht wirklich an, sondern fliegen einfach weiter. Der Oman ist ja ein bisschen weniger bekannt als diese 2 Städte. Was hat euch in den Oman geführt?
Ja, also wir wussten halt, dass wir nicht so viel Zeit haben, 10 Tage, und wollten jetzt deswegen nicht den krassesten Langstreckenflug machen und wollten aber schon halt mal was anderes sehen. Und ja, dann war der Nahe Osten halt eigentlich so auf der Landkarte ganz gut. Aber viele Länder ja, sind ja derzeit nicht so positiv da behaftet. Und ja, im Oman ist ja Sicherheit und alles wunderbar, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Genau, und dazu hatten wir noch vor ein paar Jahren, hat ein Schulfreund von uns mal die Aufgabe bekommen, über seinen Sommerurlaub zu reden. Und da hat er, war der halt im Oman mit seiner Familie und hat so viele wunderschöne Fotos vorgestellt von Wadis, von schöner Wüste, von den Leuten dort, von der Kultur. Und das hat uns so beeindruckt, da haben wir gesagt, das sollten wir irgendwann mal machen. Und dann war das einfach letztes Jahr dann auf dem Schirm. Und ja,
das cool, war cool. Also eure Reise in den Oman war jetzt also kein Zwischenstopp, sondern war einfach ganz bewusst auch ausgewählt, so wir fliegen in den Oman und dann werden wir halt unseren Urlaub auch dort verbringen.
Genau, ja.
Cool. Wo fährt man hin, wenn man in den Oman besuchen möchte? Der Start ist wahrscheinlich in der Hauptstadt Muscat.
Ja, also da gibt es eigentlich so, ich würde mal sagen, zwei große Anlaufpunkte, immer Muscat oder Muscat, das kann man nennen, wie man möchte, im Norden des Landes. Da gehen wahrscheinlich die meisten Flüge einfach hin. Und dann ist das nächste noch Salalah, das ist ganz im Süden des Landes, so ein bisschen grüner, bisschen ja, tropischer, möchte man schon sagen. Und da gab es letztes Jahr auch von unserer Stadt aus, das haben wir zwar nicht genutzt, aber eine Verbindung, Leipzig-Salalah. Und da sind wir auch so ein bisschen wieder darauf aufmerksam geworden. Dann haben wir uns mal gefragt, wo ist eigentlich Salalah? Und dann ist uns aufgefallen, das ist im Süden vom Oman. Und dann haben wir gesagt, hey, kann ja gar nicht so schlecht sein, wenn jetzt hier von Leipzig aus, oder so schlimm kann das ja nicht sein, wenn da jetzt Flieger hingehen, so von unserer Stadt aus. Und es scheint sich ja auch zu lohnen, wenn man da so eine Route macht. Und da haben wir dann gesagt, okay, schauen wir mal und sind dann letzten Endes nach Muscat geflogen.
Okay, seid ihr dann von Berlin mit Oman Air oder wie seid ihr da hingekommen?
Nee, wir sind mit Air Berlin geflogen über Abu Dhabi. Da hatten wir dann noch einen kurzen Zwischenstopp und sind dann noch die letzte Stunde von Abu Dhabi geflogen mit Etihad.
Ah, cool. Das nächste Mal fliegt ihr dann einfach von Leipzig aus. Das ist der Weg nicht so weit.
Ja, das wäre perfekt. Genau. Ja, wir müssen ja, genau, da. Das muss man schon genau. Mal noch machen.
Ja. Wie seid ihr im Oman herumgekommen? Wie seid ihr da rumgereist? Macht es Sinn, sich ein Auto zu mieten oder ist man da mit Taxi unterwegs? Wie läuft das dort?
Ich denke, ein Mietwagen ist eigentlich die beste Lösung, weil so öffentliche Verkehrsmittel gibt es quasi mehr oder weniger gar nicht. Also so ein paar Busse, aber ja, wenn du wirklich ein bisschen Strecke machen willst und dir auch ein paar Sachen anschauen willst, da ist so ein Mietwagen eigentlich am besten. Und das hat ganz gut funktioniert bei uns. Wir hatten auch einen Allradwagen, weil manche Straßen dann doch noch nicht so optimal ausgebaut sind vielleicht. Und ja, damit konnten wir halt auch so in die Wüste fahren. Das war eigentlich ganz praktisch. Also das ist eigentlich ganz empfehlenswert.
Genau, das kann man so sagen.
Seid ihr dann auch so mit dem Allradwagen, also die Dünen hoch und runter gefahren? Oder seid ihr, ja, war ihr brav und seid nur auf der Straße geblieben?
Naja, wir hatten eine Übernachtung so in so einem Wüstencamp gebucht und ja, da sind wir mal durch die Wüste gefahren, aber da wir jetzt auch vorher beide noch nie Allrad und auch noch nie auf Sand gefahren waren, haben wir jetzt nicht gleich übertrieben am Anfang und weil das hat auch schon gereicht, also wir haben uns krass festgefahren, ja, gleich am Anfang.
Genau, das war im Wüstencamp, da haben wir an dem ersten Abend dort so eine Ausfahrt gemacht. Das war so, da haben sie gesagt, wir fahren alle zusammen auf so eine Sanddüne und gucken uns so einen schönen Sonnenuntergang an. Und das war wirklich perfekt. Ist halt eher noch vorgefahren, aber ist man halt auch durch so tiefen Sand gefahren und man überschätzt sich halt sehr leicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da habe ich mich halt auch festgefahren und da hatten wir dann Glück, dass dieser Omani, der damit war, halt das absolut versteht, wie man so ein Auto aus so einem Sand rausbringt. Und halt hat uns dann eben geholfen, das Auto da rauszuholen. Das ist, denke ich, auch, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Da sollte man sich nicht zu viel zutrauen, da mit den Wüstenfahrten, weil das machen auch einige und die bleiben dann eben stecken, wie sie uns erzählt haben. Und das ist natürlich auch so eine Gefahr. Also da sollte man schon nicht sich zu viel zutrauen, sozusagen.
Ja, wenn man so eine Wüstenfahrt macht, dann sollte man ja ein bisschen die Luft aus den Reifen rauslassen, richtig?
Genau. Also das war auch ganz gut, dass wir in diesem Camp waren, weil da wurdest du gleich so an der Straße, also an der richtigen Straße quasi empfangen. Die haben sich da um alles gekümmert, die Luft rausgelassen und so weiter. Also es war eigentlich ganz praktisch.
Ja, wie habt ihr den Wagen dann wieder rausbekommen oder wie hat der Omani euch dabei geholfen? Rausgebuddelt.
Ich weiß nicht direkt, was er gemacht hat.
Ich fand das relativ mystisch auch. Der hat irgendwie einen sehr niedrigen Gang eingelegt und hat dann mit verschiedenen Hin- und Herbewegen von den Rädern und irgendwie Vollgas geben, hat er das Auto dann da irgendwie ausgeparkt. Also mir war das unbegreiflich, wie er das dort geschafft hat. Aber es war wirklich sehr beeindruckend und ja, würde ich auch gern können.
Sehr cool. Jetzt habt ihr dieses Camp dort in der Wüste gemacht. Was kann man noch so für coole Aktivitäten machen? Welche Abenteuer kann man dort erleben? Also der Oman ist zum Beispiel auch ein sehr bergiges Land. Gibt es da irgendwas Besonderes, was ihr gemacht habt oder wovon ihr gehört habt und das nächste Mal vielleicht gerne machen würdet?
Also wir waren auf dem Jebel Shams. Das ist dort der höchste Berg im Land. Und das war eigentlich auch schon, naja, ein bisschen abenteuerlich, sage ich mal, weil die Straße doch, also es ist keine richtig ausgebaute Straße, mehr so ein Schotterweg. Und ja, das war schon ganz spannend, dort den Berg hochzuklettern mit dem Wagen. Und dann konnte man halt dort auch schön, also es gibt so einen großen Canyon quasi. Und da du jetzt im Oman auch überall wild campen kannst, konnten wir da halt auch direkt dort am Abgrund quasi unser Zelt aufschlagen. Das war eigentlich ziemlich cool. Genau, das war so in den Bergen.
Und der was das gerade angesprochen hat, der Jebel Shams, da hat man wirklich, wenn wir dort haben, dann so am Rand geparkt und kannst dann auch in diese Schlucht reingucken. Das sieht wirklich in Teilen aus wie ein kleiner Grand Canyon. Also wir waren vorher auch im Grand Canyon schon ein Jahr zuvor und da hatte man wirklich so nochmal so den Vergleich und das war wirklich ziemlich beeindruckend. Also gerade auch so, wenn die Sonne aufgeht und untergeht, kann man dort wunderschöne Fotos schießen und wir haben dort ein paar unserer besten Fotos gemacht. Auf alle Fälle. Ja, und wenn man dort campt halt an diesen Jebel Shams, an dieser Rinne dort, dann kommen dort auch viele Ziegen vorbei. Wir haben da unser Zelt aufgeschlagen und wurden dann früh von viel Ziegengemecker da quasi geweckt und sind dann aus dem Zelt rausgegangen und haben dann gesehen, da waren vielleicht 200 Ziegen einfach an unserem Zelt vorbeigelaufen. Das war wirklich auch ziemlich cool. Und ansonsten ist das total sicher, das ganze Wildcampen wirklich dort. Da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen.
Cool. Habt ihr, weil ihr jetzt das Campen auch schon angesprochen habt, habt ihr denn die meiste Zeit gecampt, als ihr dort wart?
Ja, also als wir so im Land unterwegs waren, haben wir eigentlich immer gecampt. Ach so, einmal also, hatten wir ein Hotel.
Ja.
Genau, wir hatten nur einen Tag insgesamt ein Hotel, das war am allerletzten Tag. Und ansonsten würde ich sagen, hat sich die Waage gehalten mit Campen und Couchsurfen.
Genau, also
sehr cool.
Das ging halt gerade in Maskat ziemlich gut. Genau. Sonst sind ja einfach nicht so viele Leute da vor Ort. Genau, das war ziemlich cool. Das war auch nochmal eine schöne Erfahrung, so um das Land kennenzulernen. Ja, weil bei so einem Omani zu übernachten, also ich fand das ziemlich interessant. Der hat uns auch sehr viel von der Stadt gezeigt. Ja, über die Kultur lernt man dann irgendwie ganz andere Sachen kennen, als wenn man jetzt nur im Hotel ist oder so und gar nicht so in Berührung kommt vielleicht mit den Einheimischen.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Wie sind die Einheimischen so? Wie sind die Omanis? Also ich habe immer das Gefühl, dass die Omanis vielleicht ein bisschen bodenständiger sind als vielleicht zum Beispiel ja, in Dubai oder Abu Dhabi, wo ja, lass mich mal einfach so stehen.
Ja, also ich denke zum Teil vielleicht schon, also der Oman insgesamt hat jetzt nicht ganz so viel Ölgeld, sage ich mal, wie andere arabische Staaten vielleicht. Aber trotzdem merkt man schon, dass sie mit Rohstoffen da gutes Geld gemacht haben. Aber an sich
sind super, super, super nette Leute, muss man wirklich sagen. Also wir saßen zum Beispiel immer, haben wir angehalten und haben uns noch am Meer dort bisschen die Beine vertreten nachmittags, weil wir so ein bisschen längere Strecke zurückgelegt hatten. Und da haben so ein paar Omanis da gesessen neben so einem Auto und haben da gerade was gegessen. Und es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert, bis da schon die Ersten uns zugewunken haben, wir sollen nochmal rüberkommen. Und dann sind wir erst nicht gekommen, weil wir ein bisschen schüchtern waren. Und dann kam dann ein kleiner Junge rüber und hat uns da abgeholt und hat gesagt, dass wir halt unbedingt mitkommen müssen. Und dann saßen wir halt dort mit der Familie dann am Auto und also haben dort das wunderbare omanische Mahl Reis mit Hühnchen, was wahrscheinlich das Nationalgericht ist, mit den Händen dort gegessen, mit der ganzen Familie zusammen. Die waren einfach nur super, super nett und hätten uns auch gern in ihr Haus eingeladen direkt und uns dort übernachten lassen. Wir hatten allerdings schon was anderes im Plan, deswegen sind wir dann weitergefahren und das war wirklich von unserer Seite her null bedenklich und super entspannt, sich auch mit denen zu unterhalten. Die konnten nur sehr gut Englisch, also da hatten wir auch nie Probleme im Oman.
Ja, also die Gastfreundschaft ist wirklich Also das Ding irgendwie im Oman. Ich glaube, bei Couchsurfing hatte ich noch nie so einen tollen Gastgeber. Also wirklich Wahnsinn. Der hatte so viel Zeit für uns, hat uns alles Mögliche gezeigt und es war echt toll.
Es scheint auch eine Beleidigung zu sein, wenn man abends in ein Restaurant geht. Zum Beispiel mit dem Couchsurfer hatten wir das mehrmals. Sind wir halt irgendwo hingegangen, haben uns was bestellt und wollte immer bezahlen. Und wenn wir gesagt haben, wir holen uns eine Pizza, da ist er schon vorgegangen, hat die Pizza für uns organisiert und ist dann wieder ins Auto gekommen, weil das ist irgendwie so ein omanisches Ding, dass man an Pizzastände ranfährt oder an so Restaurants, dann hupt man, dann kommt jemand raus, bringt die Karte vorbei und dann kann man aus dem Auto raus bestellen. Das fanden wir ziemlich cool. Ich weiß nicht, wo es das noch überall in der Welt gibt, aber es kam mir ziemlich einzigartig vor und dann wird denen wirklich die Pizza so ans Auto gebracht und das ist richtig Omani-Style, fettiges Zeug, am besten fettiges Hühnchen mit viel Reis, der auch schnell mal im Auto landen kann, da irgendwie vor dem Restaurant im Auto zu essen. Das war wirklich ziemlich cool.
Cool, aber diese, ja, die Gastfreundlichkeit im Mittleren Osten, die ist einzigartig, ne? Also das habe ich auch schon oft erlebt und ich finde, es hängt eigentlich oftmals an, okay, ihr seid jetzt mit Air Berlin geflogen, aber wenn man so zum Beispiel mit Oman Air fliegt oder mit Emirates, diese Gastfreundschaft, die fängt ja eigentlich schon an, wenn man in den Flieger steigt. Das ist einfach, da merkt man schon so, wie diese Kultur so tickt.
Ja.
Ja, absolut.
Und also, ja, das finde ich halt auch so klasse.
Das war wirklich richtig stark. Also wir haben wirklich überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht.
Alle waren so nett.
Das war wirklich perfekt. Also,
dann kann ich ja quasi die nächste Frage schon ein bisschen sparen zum Thema Sicherheit, weil wahrscheinlich habt ihr euch einfach mega sicher dort gefühlt und ist alles easy.
Genau, also mit der Sicherheit haben die eigentlich keine Probleme. Man muss ja sagen, im Süden vom Oman, das ist gerade Salala, das grenzt ja schon relativ dicht an den Jemen. Und dort gab es ja letztes Jahr auch so ein bisschen die Unruhen und die dauern vielleicht auch ein bisschen an. Das war so ein bisschen unser Bedenken, dass da was vielleicht über die Grenze kommt. Aber das war überhaupt nicht so. Also die haben, glaube ich, ihr größtes Problem oder die Frage war im Land, es gibt immer mal so ein paar Polizeikontrollen. Und da ging es nur um irgendwelche Schmuggelgeschäfte, die damit eindecken wollen. Also es ging nie wirklich um physische Gewalt oder irgendwas. Das hat uns auch nie jemand dort berichtet. Und auch wenn wir mit den Leuten dort geredet haben, da war nie irgendein Problem. Was ziemlich cool war, die haben ja so die typischen Gewänder, so die nennen das die Dashas. Das sind so diese weißen Gewänder, die man kennt. Dann haben die so eine spezielle Art, ihren Turban zu binden. Das ist ja auch nicht in jedem arabischen Land gleich. Also der Omani, ihr kennt ja den Omani dann auch an der speziellen Turban-Binderart. Und ich habe mir dann tatsächlich auch so eine Dishdasha zugelegt, was bei einem Schneider dort, das waren zwar zwei Pakistanis,
In Nizwa,
in der islamischen Hauptstadt des Omans. Und die haben mir wirklich so eine Dishdasha maßgeschneidert gemacht und das hat auch nur so 20 Euro gekostet. Und man ist da wirklich, sie sehen das eigentlich sehr gerne, wenn man sowas hat. Ich bin nicht groß damit draußen rumgelaufen, aber alle, die ich getroffen habe, habe ich natürlich stolz erzählt, dass ich so eine Dishdasha habe. Und die wollten natürlich das dann sehen, wie das an mir aussieht und waren total begeistert und haben viele Fotos gemacht.
Ja, cool, das kann ich mir vorstellen. Immer wenn man hier so, also in Ägypten oder in anderen arabischen Ländern, da werden für Frauen Unsummen geboten, meistens auch Kamele oder Ferraris. Konntest du Saskia loswerden für wie viele Kamele?
Also, es wurde nicht geboten. Ich hätte ja wahrscheinlich sogar angenommen. Aber noch, weil du das gerade ansprichst, mit den Ferraris, das war eigentlich so mein Lieblingsbild vom Oman war, als wir in Maskat waren, sind da gerade einen schönen Kaffee trinken gegangen. Das ist nochmal eine ganz andere schöne Sache mit dem Kaffee. Aber da haben wir einfach einen Omani gesehen, der aus seinem Ferrari ausgestiegen ist, mit seinem traditionellen weißen Dishdasha-Gewand und hatte einfach ein iPhone in der Hand. Und das war einfach so die perfekte Symbiose aus Kultur und Moderne und also so Tradition und Moderne, so die Verbindung. Das leben die Omanis halt sehr gut vor, wie man eben seine Werte so bewahrt, aber trotzdem total offen für Neues ist und sich total offen auch für die Welt zeigt. Und das hat uns sehr beeindruckt.
Sehr cool. Ja, ich kenne solche Bilder auch. Also ich bin leider noch nicht im Oman gewesen, was ich gerne nachholen würde. Aber solche Bilder kann man ja zum Beispiel auch aus Dubai oder Abu Dhabi, was ich, es ist auch, wenn man das erste Mal sieht, so ein bisschen skurril, ne? Aber es ist einfach auch gang und gäbe. Und ja, es spiegelt das einfach wieder, was du gerade erzählt hast. Wie sehen denn die Preise, also wie sehen die Preise im Oman aus? Also ich finde, ich war in Dubai jetzt gerade vor kurzem und das ist schon sehr teuer alles. Ist das im Oman auch so?
Also ich würde sagen, im Oman ist es so durchwachsen. Also zum Beispiel Übernachtungen sind schon sehr teuer, wenn du jetzt in Hotels gehst, weil es jetzt auch gar keine richtigen Hostels gibt zum Beispiel im Land.
Ja, nur in Nizza und in, was war das, Salalah? Also da, bei Hostel World zum Beispiel gibt es nur in Nizza und in Salalah was. So zwischen 40 und 60 Euro ist das günstigste pro Nacht.
Das kostet schon ganz schön.
40 und 60 Euro.
Ja, 40 bis 60 Euro so das günstigste.
Und was kriegt man dann?
Also da wir es nicht gemacht haben, können wir davon gar nicht so viel erzählen, was jetzt in den Hostels genau ist. Wir hatten nur uns kurz informiert, ob es prinzipiell möglich wäre, auch in Hostels zu schlafen. Aber wie das jetzt da genau war, können wir leider nicht sagen.
Okay. Ja, die übrigen Hotels, die dann so im Land sind, das sind halt schon alles so 4-5-Sterne-Hotels, mehr auf so All-Inclusive-Urlauber und sowas ausgelegt. Also dementsprechend sind dann halt auch dort die Preise.
Ja, was vielleicht noch, weil wir gerade beim Thema Ferrari waren, zu erwähnen ist, das Benzin ist natürlich immens günstig. Na, 38 Cent ist gerade jetzt aktuell pro Liter Benzin. Und das ist ja eigentlich echt ein Traum so für unsere Verhältnisse.
Ja, das hat ganz gut gepasst mit dem Mietwagen. Ansonsten, dann das Essen war eigentlich so ein bisschen günstiger als in Deutschland, würde ich sagen. Ja. Aber ja, jetzt auch nicht groß erwähnenswert. Also nee. Da wir jetzt für die Übernachtung nichts groß gezahlt haben, war es eigentlich okay.
Ja, also es sind jetzt keine super Spottpreise, aber es ist auch nicht super teuer. Das kann man eigentlich so zusammenfassen. Das ist echt finanzierbar.
Ja, jetzt hattet ihr Hostels gibt's, dann gibt es halt noch die also krassen Hotels, 5-Sterne-Hotels und Resorts. Und ihr habt Couchsurfing gemacht, was sehr gut ankam. Wie sieht's mit so Homestays und Airbnb aus? Gibt's davon, kann man das machen?
Ja, also bei Airbnb gab es auch ein paar Sachen, da hatten wir auch mal kurz geguckt. Aber ja, wir hatten dann schon unsere Couchsurfing-Unterkunft und das mit dem Campen, das hat halt echt super funktioniert. Also das kann man echt nur empfehlen. Deswegen war das dann gar nicht mehr so ein Thema.
Aber ich denke, Airbnb ist auch im Kommen, weil mehrere Omanis, so wie das unser Host da erzählt hat bei Couchsurfing, kaufen halt auch so Wohnungen und sind jetzt auch so ein bisschen in dieser Immobiliensache drin und wollen die halt auch so ein bisschen vermieten oder in dem Sinne, da war er zum Beispiel persönlich auch gerade dran, sich so ein paar Häuser zuzulegen. Und deswegen wird das auf jeden Fall ein wachsendes Geschäft sein. Also da sind die auf jeden Fall offen dafür. Also wer Couchsurfer hat, der hat auch Airbnbler.
Ja, jetzt gilt der Oman ja eigentlich als das Norwegen von oder das Norwegen des Mittleren Osten, ne? Also so Fjorde gibt es da, große Schluchten, Canyons. Wie verändert sich die Landschaft innerhalb des Landes?
Ja, also da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden. Diese ganzen Fjordgeschichten sind vor allem in Musandam, das ist nochmal so eine Enklave, also das hängt quasi an den Emiraten so dran und hat gar keine direkte Verbindung zum Oman, also zum Kern-Oman. Ja. Dort gibt es halt viel so Fjordlandschaften und da kann man auch so Delfine und so beobachten. Also da waren wir nicht, weil da hätte es halt nochmal fliegen müssen oder eine Fähre nehmen. Aber jetzt, wir waren halt vorrangig im Norden vom Oman unterwegs und das war eigentlich schon ganz spannend, wenn du so dort an der Küste bist, ganz normal Strand und so, aber dann geht gleich dieses krasse Gebirge los. Das ist schon beeindruckend, weil es auch alles so, naja, kahl ist. Also ich habe auch im Internet schon mal irgendwo gelesen, dass jemand total enttäuscht war vom Oman, weil alles so grau in grau war. Also muss man sich schon drauf gefasst machen, wie Pflanzen sieht man da nicht. Genau, aber dann eben auch noch die Wüste, die dann sich gleich anschließt, ist ja riesengroß. Ja, das ist alles ganz spannend.
Genau, und dann ganz im Süden wieder, was wir schon erwähnt hatten, dieses grüne Salalah. Da haben wir einige Leute getroffen, die dort waren, die dann noch runtergeflogen sind, Maskat Salalah. Und die haben halt berichtet, dass es halt wirklich so urwaldmäßig grün war. Also dann nochmal eine ganz andere Ecke, die wir jetzt leider nicht gesehen haben, aber was auf jeden Fall, denke ich, auch eine Reise wert ist.
Ja, das ist also quasi so eine kleine Oase in der Wüste.
Genau.
Genau.
Ja, sehr gut. Okay, dann lass uns langsam zum Schluss dieser Folge kommen, ihr Lieben. Was gibt es noch so für Tipps, die ihr unseren Zuhörern ja auf den Weg geben wollt, falls sie ihn Nomaden wollen? Wie kann man sich noch gut darauf vorbereiten? Gibt es irgendwelche Lektüre, die ihr vorher gelesen habt, die ganz hilfreich war, oder noch irgendwelche letzten Tipps, die immer helfen können, wenn man dort ist?
Ja, man sollte sich so ein bisschen auf die Fahrreise der Omanis einstellen. Ich meine, ich glaube, die ist noch ganz gut für so arabische Länder, aber wenn man hier aus Deutschland kommt, schon eine Umgewöhnung.
Ja, es sind sehr robuste Autofahrer, gerade in Kreisverkehren, die jetzt mehrere Spuren haben. Da gucken sie nicht kurz nach rechts und links, da sollte man auf jeden Fall defensiv fahren und ja, schön gucken.
Ansonsten, ja, sich vorher schon mal ein paar Gedanken machen, was man sich so angucken kann. Wir hatten jetzt vorher ja ein paar Blogs gestöbert, aber vor allem auch einen Reiseführer. Also wir hatten den Lonely Planet, der war eigentlich ganz hilfreich.
Ja.
Genau, weil es gibt auch einige spannende Touren, die man so im Oman noch machen kann. Also so zum Beispiel gibt es ein Schildkrötenreservat, wo man so kleine Schildkröten beim Schlüpfen beobachten kann. Das war total spannend, also sollte man auf jeden Fall machen.
Das kann man auf jeden Fall auch empfehlen, ja.
Dann gibt es noch, ach so, tauchen kann man auch ziemlich gut. Das ist noch relativ unentdeckt, sage ich mal. Also da gibt es auch gar nicht so viele Unternehmen, mit denen man das dort machen kann. Aber ich glaube, man kann sogar Walhaie sehen. Ich weiß nicht, wir waren nur schnorcheln, da hatten wir nicht so viel Glück. Aber,
aber die Taucher haben gesagt, dass man Walhaie dort auch sehen kann. Also man hat viele schöne Tiere.
Genau, und gerade dann noch, wenn man vielleicht auch so eine Wüstencamp-Sache machen will, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen informieren, weil was wir jetzt noch gehört hatten, dass es krasse so Luxus-Wüstencamps gibt, wo du halt gar nichts mehr von diesem Beduinenleben mitkriegst, dass man sich da vorher vielleicht im Internet noch mal ein bisschen umschaut, was da ganz gut ist. Wir waren im Nomadic Desert Camp, das war echt empfehlenswert, also da gab es auch keinen Strom und so.
Genau, duschen unter freiem Himmel, das Wasser bringen die dorthin und hat man dann halt so, gibt es kein normales fließendes Wasser, so schöne Strohhütten, wo man sich wirklich auch sehr naturbelassen fühlt und abends rollen die da so Teppiche aus, wo man Sterne gucken kann, machen ziemlich gutes Essen, also da hat man schon auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl gehabt. Also das
ist echt schön, dass man so die...
Muss man schon wissen halt, worauf man Wert legt, wenn man da eine, halt eine tolle Toilette haben möchte, was ja auch legitim ist durchaus, dann muss man halt vorher sich informieren, wie das Camp so strukturiert ist. Dort war es jetzt nicht so und wir wollten das aber eben so. Das kann ja jeder so machen, wie er möchte.
Genau.
Cool. Also das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes mit aufnehmen. Und ja, aber hey, vielen, vielen Dank für diese ganzen Tipps und diese ganzen Infos über den Oman. Ich finde, es ist ein faszinierendes Land, in das ich auf jeden Fall irgendwann reisen muss. In eins dieser vielen Länder, in die ich noch reisen muss. Es gibt einfach so unglaublich viele tolle Länder auf dieser Welt. Da kann man sich einfach nicht entscheiden. Aber ja, ihr habt es mir quasi schmackhaft gemacht.
Sehr schön. Das sehr freut schön, uns.
Top. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Feierabend. Vielen Dank, dass ihr euch ja nach der Arbeit die Zeit genommen habt, um diese ganzen Dinge mit uns zu teilen. Und ja, bis bald, würde ich sagen.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
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 Das war die 31. Off the Path Podcast-Folge. Krass, wie schnell sie auch schon wieder vergangen ist. Super spannend, was die zwei über den Oman zu erzählen haben. Und ganz ehrlich, ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. Eigentlich sogar ganz anders. Und nachdem ich jetzt auch schon in Dubai und in Abu Dhabi unterwegs war, würde es mir auch überhaupt nichts ausmachen, mal in den Oman hinzureisen, denn das hört sich sehr gut an für mich. Wenn ihr mehr über Saskias und Johanns Abenteuer erfahren wollt, dann folgt den Zweien auf www.travelers.de. Der Link zu der Seite und natürlich zu den ganzen anderen Aktivitäten, die sie dort gemacht haben, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf offthepath.com. Und das war's auch für heute, ihr Lieben. Nächste Woche geht's spannend weiter, aber ich verrate an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht, mit welchem Gast. Wir hören uns dann wieder am Samstag zu einer neuen Reisenhabe-Folge. Denkt dran, uns spannende Themenvorschläge zu schicken. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche und bis Samstag. Tschüssi!
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.